Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ich vermute einfach mal, dass viele Schülerinnen und Schüler heute Nacht schlecht geschlafen haben. Und ich glaube, dass es auch viele Lehrerinnen und Lehrer gab, die nervös waren. Denn heute wurden die Gewinner des Deutschen Schulpreises verkündet. Das ist jedes Jahr wirklich eine ganz besondere Auszeichnung für Schulen und Lehrkräfte. Wir stellen die Gewinnerschule vor. Außerdem sprechen wir darüber, wie Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler dabei helfen können, gut zu lernen. Das und mehr gibt es heute in Campus und Karriere. Ich bin Britta Mersch. Eigentlich gibt es hier. Es gibt die guten Schulen. Es gibt Schulen, in denen Unterricht so richtig Spaß macht und in denen alle Kinder zusammen lernen können, egal ob sie einen Förderbedarf haben oder nicht. Wenn Schulen dann auf ganzer Linie überzeugen, dann dürfen sie auf den Deutschen Schulpreis hoffen. Der wird jedes Jahr verliehen, eigentlich immer im Frühling. Wegen Corona wurden die Gewinner aber erst heute bekannt gegeben. Und keine geringere als Kanzlerin Angela Merkel hat den Gewinner verkündet.
Und daher freue ich mich nun, den Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises 2020 zu verkünden. Es ist die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, der Applaus, der blieb in diesem Jahr leider aus, denn die Verleihung, die fand in einer Videokonferenz statt. Aber ich glaube, der Jubel in Hannover, der war bestimmt richtig groß. Was die Grundschule besonders gut macht, Alexander Budde hat sie besucht.
Jetzt haben wir Frühstück, Lernzeit, Religion.
An der Ottfried-Preußler-Schule startet der Tag gefühlvoll mit einem Morgenkreis. Allerhand bunte Symbole auf der interaktiven digitalen Tafel beschreiben den Tagesablauf, begleitet von Gebärden, die alle Kinder lernen.
Es gibt Kinder, die man nicht so gut verstehen kann und die können halt Gebärden dazu machen und dann können wir halt auch jeden verstehen.
Vor 4 Jahren hat die Grundschule in Hannovers Südstadt einen barrierefreien Neubau bezogen. Rund 400 Räuber, Hexen, Gespenster und Wassermänner verteilen sich auf 4 sogenannte Lernhäuser. Sie sind nach den Figuren aus Ottfried Preußlers Kinderbüchern benannt. In fast allen Klassen lernen wie selbstverständlich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Um auf ihre Bedürfnisse besser eingehen zu können, entwickelt die Schule auch ihre Unterrichtsmaterialien überwiegend selbst. Nicht nur die Jury des Deutschen Schulpreises begeistert sich am Konzept des eigenständigen forschenden Lernens.
Manchmal hat man zum Beispiel keine Lust auf Mathe und manchmal keine Lust auf Deutsch. Und das finde ich ganz schön, dass man das dann selbst bestimmen kann.
Wir haben ein Lernbuch. Das ist eine Art Tagebuch sozusagen für die Schule. Da kann man ankreuzen und reinschreiben, was man in den Lernzeiten macht. Und man hat auch Ziele, sich zum Beispiel besser an die Regeln halten oder sowas.
Frontalunterricht und Noten sind hier unbekannt. Jedes Kind soll sich die nötigen Grundkompetenzen zieldifferenziert und im eigenen Tempo zulegen können. An einem Tag der Woche wird jahrgangsübergreifend an einem Projekt gefeilt, erläutert Schulleiterin Alexandra Fanin.
Von Musik über Mathe, über Sport. Alles ist dort gepaart, ganz viel von dem klassischen Sachunterricht. Und die Kinder stellen sich ihre eigenen Forscherfragen. Und was für uns maßgeblich ist, dass es halt mit einem Lebensweltbezug gekoppelt ist, so dass man auch sehen kann, warum man sich anstrengen möchte und warum man dieses Potenzial benötigt.
Du musst einmal deine ganzen Arbeitsmaterialien einpacken, die du immer brauchst. Stifte, Mappen.
Schulassistent Felix Kluge erinnert den 8-jährigen Theodor an das nötige Handwerkszeug. Theodors Mutter hat in der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Eine geistige Behinderung des Kindes ist die Folge. Das Lernen fällt Theodor schwer. Er braucht viele Wiederholungen und Ruhepausen.
Ich versuche ihm hauptsächlich eine Struktur zu bieten und ihm die Handlungsabläufe des Tages einfacher zu gestalten durch Erinnerungen.
Noch hakt es beim Aufbau fester multiprofessioneller Teams für jedes Lernhaus, sagt Inken Meyer, im Schulleitungsteam für den Bereich Inklusion zuständig. Grundschullehrkräfte, Förderschullehrkräfte und die von Trägern entsandten Schulbegleiter sollen sich nämlich eng vernetzen, ginge es nach der Schulleitung auf Augenhöhe und bei gleicher Bezahlung. Inklusion funktioniert am besten, wenn sie gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sagt Meier. Zumindest hier, in der gutbürgerlichen Südstadt und unter Kindern, die mit dem selbstständigen Lernen keine größeren Probleme haben, werden gute, prägende Erfahrungen gemacht.
Wir haben ja viele nicht sprechende Kinder auch in der Schule und ich nehme das so wahr, dass viele Kinder in den Klassen eine ganz hohe Sensibilität dafür haben, was brauchen eigentlich Menschen, die nicht sprechen können und dass sie das auch mitnehmen aus der Schule raus. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen, dass es nicht nur in Schule gelebt wird, sondern dass es sich im Stadtteil, aber auch überhaupt in der ganzen Gesellschaft weiterträgt.
Alexandra Fanin wünscht sich noch mehr Vernetzung mit Kunst, Kultur, Theater, Wissenschaft und weiterführenden Schulen. Einige Kinder mit Förderbedarf geistiger Entwicklung besuchen inzwischen ein inklusives Gymnasium, mit dem die Ottfried-Preußler-Schule auch fachlich regen Austausch hat.
Wir empfinden es als wichtig und auch genau richtig, dass letztendlich die Bildungselite, die sich auf dem Gymnasium ja vielfach wiederfindet, genau das in die Hand nimmt, was sie gut können muss für ihr späteres Leben, nämlich Teamfähigkeit, nämlich Empathiefähigkeit und letztendlich auch den Innovationsgeist, Dinge zu verändern. Und deswegen möchten wir gerne auch weiterhin mit den Gymnasien zusammenarbeiten, die sich auf den Weg machen.
Es ist ja sehr wichtig, wie Lehrerinnen und Lehrer an den Unterricht in ihrer Klasse rangehen. Es gibt ja zum Beispiel besonders strenge Lehrer oder es gibt auch besonders verständnisvolle. Das sind die Lehrer, die gut auf die Kinder eingehen, wenn sie merken, da sind zum Beispiel Probleme in Mathe und Französisch und da müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Dann gibt es die anderen, die einfach ihr Programm durchziehen, ob nun alle mitkommen oder nicht. Wie Lehrkräfte an den Unterricht rangehen, das beeinflusst letztlich die ganze Klasse und auch, was Lehrkräfte über ihre Schüler denken. Das zeigt eine neue Studie. Nancy Tandler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Sie hat die Studie mit durchgeführt und ich kann jetzt mit ihr sprechen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie beeinflusst es denn genau das Lernen im Klassenzimmer, je nachdem, was Lehrkräfte über ihre Schüler denken?
Wir haben herausgefunden, dass wenn Lehrer allgemein sehr positiv über Schülerinnen denken, dass das die Leistung der Schüler positiv beeinflusst. Das heißt, dass die Schülerinnen sozusagen nach mehreren Monaten noch bessere Leistungen in diesen speziellen Fächern erbringen. Und da muss man auch gleich sagen, dass wir sozusagen schon das Urteil der Lehrerin rausparzialisiert haben. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass wenn Lehrer negativ denken, dass das in dem Fall keinen Effekt hat auf die Schulleistung, also oder nur einen sehr geringen, sondern dass hier tatsächlich die Schulleistung deutlich durch die positiven Lehrerinnenkognitionen bestimmt wird.
Das heißt also, wenn ich positiv an eine Klasse rangehe, also ich mir denke, die sind motiviert, die haben Spaß am Lernen, dann ist es letztlich ein Gewinn. Alles andere wirkt sich gar nicht aus. So kann man das zusammenfassen.
Richtig. Und je positiver ich da rangehe, desto besser sind die Schulnoten. Gleichzeitig hat sozusagen das Negative gar keine große Beachtung in dem Fall für die. Das hat zumindest unsere Studie gezeigt.
Wie haben Sie denn eigentlich herausgefunden, was Lehrerinnen und Lehrer über ihre Klassen denken?
Also wir haben sozusagen Sekundarschullehrerinnen befragt und haben drei Schüler zufällig aus der Klasse ausgewählt. Und die Lehrerinnen sollten mit ihren eigenen Worten jede Schüler oder jede Schülerin frei beschreiben. Anschließend haben wir sozusagen addiert über diese drei Schülerinnen die Anzahl der positiven Nennungen aufaddiert und die Anzahl der negativen Beschreibungen aufaddiert. Und das war sozusagen die Grundlage für unsere Studie. Diese positiven und negativen Gedanken im Kopf der Lehrerin, die haben wir eben genommen und geschaut, inwieweit das dann die Motivation der Schülerinnen beeinflusst und eben auch den Schulerfolg in Form von Noten. Und das sozusagen auch 4 Monate im Voraus.
Das heißt, das wurde dann letztlich mit den Noten, mit der Motivation der Schüler verglichen. Also hat jemand besonders gute oder besonders positive Einstellungen gegenüber diesen Schülerinnen, wirkt sich das dann auch auf die Noten aus?
Genau, richtig.
Hat sich das denn die Waage gehalten, positive und negative Einstellungen bei den Lehrerinnen und Lehrern? Also konnte man da schon wirklich deutlich sehen, die einen sagen, sind mehr positive Eigenschaften, die vorkommen in diesen Texten und andere haben deutlich mehr negative?
zeigt sich tatsächlich, dass insgesamt die Lehrerinnen deutlich mehr positive als negative Nennungen berichtet haben. Und was auch sehr schön ist, dass auch wirklich jede einzelne Lehrerin mehrere positive Nennungen erbracht hat. Also es gab jetzt auch keinen Lehrer oder keine Lehrerin, die nichts Positives gesagt hat. Das fanden wir an sich schon mal ein schönes Zwischenergebnis.
Aber es gab schon deutlich Unterschiede. Also es waren schon einige deutlich positiver eingestellt als andere. Genau.
Genau.
Sie haben ja jetzt nur Lehrerinnen, also Sie haben diese Umfrage gemacht unter 43 Lehrerinnen. Warum haben Sie eigentlich die Männer ausgeklammert?
Genau, das war jetzt überhaupt keine bewusste Entscheidung. Das war eine rein praktische Konsequenz, die wir ziehen mussten, weil wir keine Lehrer oder nicht genügend Lehrer zur Verfügung hatten, die an dieser Studie teilnehmen konnten. Das lag einmal, liegt das schon an der Infrastruktur oder an dieser soziodemografischen Verteilung der Lehrkräfte in diesen Schulformen in Sachsen-Anhalt. Das entspricht sozusagen auch diesem normalen Geschlechterverhältnis, wie das sozusagen gerade in diesen Schulen vorhanden ist, sodass wir tatsächlich sehr wenig Lehrer gewinnen konnten, die mitmachen. Ich glaube, wir hatten am Anfang 5. Und es ist aber aus der vorhergehenden Forschung bekannt, dass Lehrer sich unterscheiden von Lehrerinnen, wie sie Schüler beschreiben sollen. Und wir wollten dann sozusagen das nicht in einen gemeinsamen Topf werfen, konnten aber auch für die Geschlechtsunterschiede nicht kontrollieren, weil das statistisch gesehen eine zu kleine männliche Gruppe war.
Das heißt, es hätte aber
Die Männer ausklammern in dem Fall.
Okay, das heißt, es hätte aber ein anderes Ergebnis auch geben können, wenn Männer dabei gewesen wären.
Genau,
okay, das wissen wir jetzt nicht. Genau. Was kann ich denn tun, wenn ich das jetzt höre? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, auch diese positiven Denkweisen, die ja dann den Unterricht auch gut machen, dass man da so ein bisschen dran arbeitet? Also geht Ihre Studie auch in die Richtung? Kann man da solche Schlussfolgerungen ziehen?
Also unsere Studie hat das jetzt nicht untersucht, aber wenn man das jetzt in die vorhergehenden Studien einordnet oder weitergehende Studien, die wir gemacht haben, dann kann man so ein paar praktische Ableitungen ziehen. Und zwar muss man halt erstmal sehen, dass es auch Unterschiede zwischen Schulen gab. Also es gab zum Beispiel Schulen, wo Lehrer eben durchweg positiver dachten als in anderen Schulen. Das heißt, dass sozusagen einmal auch eine Variable des Schulklima oder irgendwie Merkmale der jeweiligen Schule mit Verbindung gebracht werden können. Und da haben wir mal geschaut, was die vorherige Forschung so gezeigt hat. Und da zeigt sich auch immer, dass es zum Beispiel einen transformationalen Führungsstil gibt, der dazu führte, dass Lehrerinnen sich autonom fühlten in ihrer Arbeit und auch weniger Burnout erlebten. Und wir wissen ja, ne, dass Burnout sozusagen auch mit negativen Gedanken allgemein zusammenhängen kann und somit auch zu weniger positiven Gedanken führen kann über Schüler und Schülerinnen.
Ja, ist also schon ein komplexes Thema insgesamt. Was denken Lehrerinnen und Lehrer über ihre Schüler und wie wirkt sich das auf den Lernerfolg aus? Und zum Glück zeigt sich, positive Gedanken helfen, negative haben gar nicht so einen großen Effekt. Das zeigt zumindest eine Studie von Nancy Tandler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In diesem Jahr, da wurde das Nervenkostüm von Eltern ja ziemlich auf die Probe gestellt. Im März wurden in Deutschland wegen der Corona-Pandemie Schulen und Kitas geschlossen. Und irgendwie mussten die Eltern dann sehen, wie sie das alles unter einen Hut bekommen. Also sie mussten selbst arbeiten, sie mussten die Kinder betreuen und sie mussten ihnen dann irgendwie ständig auch bei den Schulaufgaben helfen. Die meisten Eltern waren deshalb auch absolut froh, als die Schulen nach 3 Monaten so langsam wieder geöffnet wurden.
Campus und Karriere. International.
Die Eltern in Großbritannien, die mussten noch ein bisschen länger durchhalten als 3 Monate. Hier waren die Schulen nämlich ganze 6 Monate dicht. Jetzt hat Anfang September der Unterricht wieder begonnen. Und wie das Ganze abläuft, das hat sich Max Ulrich in dieser Woche an einer Grundschule in London angesehen.
Erst dachte ich, das sind ja ganz schöne Streber hier, denn manche der Schülerinnen waren schon vor 30 Minuten an der Schule und manche trudeln erst jetzt ein. Aber der Unterricht fängt hier für jede Klasse anders an. Für die 7. Klassen ging es um 8.30 Uhr los, die 8. Klassen müssen erst 15 Minuten später da sein und manche Klassen müssen durch die Sporthalle rein, manche durch den Haupteingang. Alles, damit die Klassen Abstand zueinander halten können.
Meine Schwester ist in der 7. und ich bin in der 9. Wir dürfen uns nicht sehen, denn wir sind in unterschiedlichen Räumen. Wir können uns nur hinter Glasscheiben sehen. Das ist echt schade.
Das hat mir Ava gerade erzählt. Ich habe sie und ihren Klassenkameraden Yassin gefragt, ob sie sich denn freuen, wieder zur Schule zu gehen.
Ich weiß nicht. Ich habe dazu gar keine Gefühle.
Es ist schwieriger mit den Änderungen. Wir dürfen nur in bestimmten Räumen der Schule sein. Wir dürfen nicht überall hingehen. Wir dürfen uns nicht mal mit anderen Gruppen treffen. Die Lehrer fragen immer, seid ihr eine Gruppe? Das macht es alles schwerer, aber es ist eine Erfahrung.
Ava und Yassin sind beide 13 und in der 9. Klasse. Und wie alle Schüler in England tragen sie eine Schuluniform. Die ist hier blau, auf der Brusttasche steht richtig schick Regent High School drauf. Es gibt aber einen Unterschied, denn Yassin trägt eine graue Maske und Ava trägt keine.
Ich mach das nicht. Man darf nur einfarbige Masken tragen. Sowas habe ich nicht. Ich habe welche mit Einhörnern drauf. Sowas darf man aber nicht in der Schule tragen.
Auch Fiona hat keine Maske auf. Sie ist schon 15 und sagt, ich habe keine Angst vor Corona.
Ich hatte nie Angst vor Corona. Die Leute, die daran sterben, sind alle alt und haben ja oft auch andere Krankheiten. Früher hieß es immer, die Leute sterben an Krebs, Herzinfarkten, bla bla bla. Jetzt wird nur noch über die Menschen geredet, die an Corona sterben. Also ich habe davor keine Angst.
Fiona und ihre Freundin Zaida sind in der 11. Klasse und da muss man in England Abschlussprüfungen schreiben. Das ist sowas wie der Realschulabschluss bei uns und dafür zu Hause lernen war echt nicht easy.
Zu Hause lernen war ganz schön hart. Schule ist besser, um zu arbeiten. Ja, und wir sind zurück, denn wir müssen echt viel aufholen. Wir müssen Prüfungen schreiben. Das wird echt schwer.
Tatsächlich sind fast alle Schülerinnen und Schüler hier in der Regent School froh, dass sie wieder in die Schule gehen können. Nur einen habe ich getroffen, James. Der war nicht so happy. Bist du froh, dass die Schule wieder angefangen hat?
Nein,
es ist einfach sehr langweilig.
It's just really boring.
Bei solchen Bildern, da wird man ja schon immer so ein bisschen neidisch. Arbeitnehmer sitzen irgendwo in Thailand oder in der Karibik am Strand. Vor ihnen auf dem Tisch steht das Laptop, sie blicken aufs Meer und verdienen dabei auch noch Geld. Solche Digitalnomaden arbeiten wann und wo sie wollen. Wir stellen in dieser Woche in einer dreiteiligen Serie vor, ob Digitalnomaden Vorreiter der zukünftigen Arbeitswelt sind. Heute im zweiten Teil geht es darum, wie Digitalnomaden eigentlich an ihre Jobs kommen und welche Vor- und Nachteile sie gegenüber Arbeitnehmern haben, die jeden Tag ins Büro müssen.
Mike Quattrott und seine Frau haben die Internetunternehmen Socialized und Socify gegründet. Die Mitarbeiter der Unternehmen arbeiten seit 2011 über Deutschland verteilt und teilweise auch auf anderen Kontinenten. Trotzdem werden für bestimmte Aufgaben auch noch selbstständige Digitalnomaden eingekauft. Den größten Vorteil der ortsunabhängigen Arbeit sehen sie darin,
dass die Jungs und Mädels da draußen einfach an den wunderschönsten Plätzen dieser Welt leben und arbeiten können. Und es spiegelt sich einfach total krass in ihren Leistungen wider. Die arbeiten nicht unbedingt mehr oder besonders fleißig, darum geht's gar nicht. Aber du merkst einfach, dass die Qualität ihres Lebens sich extrem auch auf die Qualität ihrer Arbeit widerspiegelt.
Das gilt sowohl für diejenigen, die innerhalb ihrer Festanstellung ortsunabhängig arbeiten können, als auch die reinen Digitalnomaden, wie Mike Wattrott sie nennt.
Natürlich gibt es Unterschiede, indem der reine digitale Nomade ja als Freelancer, als Profi, den man mal dahin zuholt, für uns einfach den Riesenvorteil der schnellen Verfügbarkeit gibt.
So ein Profi ist Cindy Weil. Sie hilft Solopreneuren und Online-Unternehmen von zu Hause aus und bezeichnet sich selbst als virtuelle Assistentin.
Ich pflege Webseiten, verschicke Newsletter. Im Bereich Pinterest berate ich meine Kunden bezüglich Optimierung eines bestehenden Accountes. Ich baue komplette Accounts auf. Ich bearbeite Audiospuren, stelle die beim Hoster ein und verteile sie dann auf der Webseite und auch in den sozialen Medien.
Sie sieht den Vorteil der digitalen Selbstständigkeit darin, dass sie wählen kann, was und mit wem sie zusammenarbeiten möchte.
Das hat man so im Angestelltenverhältnis nicht unbedingt.
Einen Vergleich, Festanstellung versus selbstständige digitale Arbeit, den kann sie durchaus ziehen. Denn noch arbeitet sie in Teilzeit als Assistentin in der Zulassungsabteilung eines Pharmaunternehmens.
In meinem Teilzeitjob war ich unzufrieden und bin deshalb auf die Suche gegangen im Internet. Ich habe mich durch Blogartikel informiert, habe sehr viele Podcasts auch angehört und bin in einige Facebook-Gruppen eingetreten und habe dann im Juli 2018 mein Gewerbe angemeldet.
Sie hat ihre Entscheidung nicht bereut. Im Gegenteil. Als virtuelle Assistentin ist sie zeitlich sehr flexibel und das kommt ihr als Mutter sehr gelegen.
Gerade jetzt zu Corona-Zeiten habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man Familie hat, flexibel zu sein, um die Kinder optimal zu betreuen, gerade auch im Bezug auf Homeschooling.
Aufträge kommen zwischen Unternehmen und Digitalnomaden immer dann zustande, wenn gerade akute Arbeit anfällt. Für Internetfirmen wie die von Mike Wattrott kommt das ziemlich oft vor.
Wenn wir mal Leute einfach für Übersetzungen brauchen, kleinere Designs, Coding von Skripten, Fehler suchen, aufwendige Dinge, wo du im Tagesgeschäft sagst, nee komm, ich habe da jetzt absolut keine 10 Minuten, keine Stunde für, die ich mir nehmen kann, dann vergeben wir solche Aufgaben schon mal total gerne.
Sobald der Job erledigt ist, ist der Arbeitsvertrag aufgelöst. So muss der Auftraggeber keine Lohnnebenkosten und kein Urlaubsgeld zahlen, wie bei Festangestellten.
Preislich ist es natürlich interessant,
sagt der Unternehmer. Doch auch die Digitalnomaden machen meist kein schlechtes Geschäft. Wer in Ländern wie Indonesien und Thailand lebt, der hat niedrige Lebenshaltungskosten. Außerdem sind die Honorare der Digitalnomaden selten im Niedriglohnsektor angesiedelt.
Das sind ja teilweise Profis. Und diese Profis in ihrem Gebiet, die können auch entsprechende Preise verlangen.
Um diese Profis zu finden, so jedenfalls hat es Mike Wattrott bislang erlebt, muss er sich nicht groß bemühen.
Wir machen einen Post in den digitalen Netzwerken und schon melden sich die Leute.
Auch andersherum ist es für Digitalnomaden leicht, an Auftraggeber zu kommen. Die Branche trifft sich in den sozialen Netzwerken. Über diese kam auch Cindy Weil zu ihrem ersten Job.
Meinen ersten Auftraggeber habe ich über eine Facebook-Gruppe gefunden. Das war sogar am Tag meiner Gewerbeanmeldung. Das hat mich natürlich besonders gefreut.
Wichtig sei, sich ein Netzwerk aufzubauen, denn viele Aufträge kommen durch Empfehlungen zustande. So einfach und unkompliziert die digitalen Arbeitsverhältnisse auch klingen mögen, nicht immer läuft alles glatt, wenn Menschen zusammenarbeiten, die sich persönlich nicht kennen und die sich auf entgegengesetzten Seiten der Welt aufhalten.
Man sagt Freitag noch, wir sprechen uns Montag und dann war 6 Monate Stille.
So etwas hat Mike Wattrott durchaus schon erlebt. Im digitalen Raum ist die Unverbindlichkeit größer als im realen Büroalltag. Deshalb sei Kommunikation immens wichtig. Für Digitalnomadin Cindy Weil läuft es gut. Sie bekommt mittlerweile so viele Aufträge über Empfehlungen, dass sie gar nicht mehr aktiv Kunden akquirieren muss.
Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, dass ich demnächst in die Vollselbstständigkeit wechseln werde. Und das ist auch mein großes Ziel, irgendwann zu reisen und nebenher zu arbeiten.
Und das war Campus und Karriere für heute. Hier geht es weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da begrüßt sie meine Kollegin Sigrid Fischer und es geht zum Beispiel um eine Ausstellung in Düren zu Piktogrammen, Lebenszeichen und Emojis. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Mein Name ist Britta Mersch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.